Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren Deutschlands ist zu Gast in SWR1 Leute. Herzlich willkommen, Sebastian Fitzek. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Danke sehr.
Was war denn das außergewöhnlichste Geschenk, was Sie jemals bekommen haben?
Ich glaube, ich kann das verrückteste Geschenk, erinnere ich mich noch sehr gut. Da war ich, würde mal sagen, 7 Jahre alt. Und meine Oma hatte, ich glaube, sie hatte nicht so gute Augen. Ich weiß nicht, was sie mir schenken wollte, aber was ich bekommen habe von ihr, war zu Weihnachten ein Aschenbecher.
Was wollte sie denn schenken?
Ich glaube, es war einfach, sie dachte, es ist eine schöne Schale oder sowas. Und ich dachte, okay, mit 7 Jahren, was will sie mir jetzt damit sagen?
Haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben dann drüber gesprochen, war ja auch ein bisschen peinlich, aber ich war ja auch ein Kind. Also eher haben meine Eltern quasi mit ihr gesprochen und gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so passend gewesen. Aber ich finde es im Nachhinein sehr, sehr komisch.
Was wurde aus dem Aschenbecher?
Ich muss gestehen, dass ich den irgendwann verloren habe. Wahrscheinlich habe ich ihn kaputt gemacht. Als kleines Kind habe ich sehr, sehr viel kaputt gemacht. Vorwiegend die Spielsachen meines Bruders.
Ja, sind Sie so einer, der früher dann je zornig war als Kind, wütend?
Oh, also je zornig, das kann schon mal passieren, ja. Ich war jetzt aber kein Rüpel. Ich war eigentlich immer der Stille, aber er hat eben viel in sich reingefressen. Und mein Bruder war 7 Jahre älter, muss man dazu sagen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, er hat immer handwerklich extrem begabt, was ich nicht bin. Und dann hat er Modellbauten gebaut, so ein Flugzeug. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass er es gebaut hat. Er wollte es meinen Eltern zeigen, aber ich habe es zwischendurch mal in die Hand genommen und habe es einfach fliegen lassen. Was natürlich.
Ich ahne Böses.
Ja. Es waren dann zwei Teile, und bevor es meine Eltern zeigen konnte. Aber das war jetzt eigentlich eher aus naiver Blödheit, mal sowas fliegen zu lassen.
Was ist das Dramatischste, was Sie je zerstört haben dann?
Das Dramatischste, was ich je zerstört habe? Da glaube ich, habe ich gar keine gute Geschichte parat. Zum Glück habe ich noch nicht so wahnsinnig viele Trümmer in meinem Leben hinterlassen.
Das machen Sie dann ja auch in den Büchern. Das
und stimmt.
Die Frage nach dem Geschenk hat natürlich mit Ihrem aktuellen Buch zu tun. Denn diese Frage, was war das außergewöhnlichste Geschenk, was Sie erhalten haben, haben Sie nämlich Ihren Hörern, Ihren Lesern gestellt.
Genau.
Und was kam dabei raus?
Also, das waren unglaubliche Geschichten von Leuten, die gruselige Geschenke bekommen haben, von Menschen, die entführt worden sind von ihren Partnern an geheime Orte. Da fällt mir übrigens ein, ich habe mal ein Geschenk bekommen von einem sehr, sehr guten Freund. Der hat mir die Augen verbunden an meinem Geburtstag, hat mich in ein Auto gesetzt und hat mich dann über eine Kreuzung geführt und ich hörte, wie Türen aufgingen und ich wusste nicht, wohin er mich führt.
Das denken Sie sich doch gerade aus,
nein,
oder?
Nein, es war wirklich so, weil ich erinnere mich ganz genau, Jolt heißt er nach wie vor, Regisseur, hat auch das Kind in den Film damals die Regie geführt und dann, als wir endlich angekommen waren, ich mich setzen durfte, waren noch andere Freunde mit dabei, sagte er so, jetzt kannst du die Binde abnehmen. Ich habe die Binde abgenommen. Und hab dann nichts gesehen. Gar nichts. Ich saß in totaler Dunkelheit, denn er hat mich in ein Dunkelrestaurant geführt in Berlin.
Das war eine gute Vorbereitung.
Ich saß total im Dunkeln, wusste immer noch nicht, wo ich bin. Das Essen hat aber sehr gut geschmeckt.
Sie haben ja die Leser gefragt, was war so das außergewöhnlichste Geschenk, was Sie je bekommen haben. Und gab es da Geschichten, wo Sie gesagt haben, Mensch, so spannend, das nehme ich auch mit rein.
Das war tatsächlich erst, nachdem das Buch schon geschrieben war. Das konnte ich also jetzt nicht mehr einfließen lassen in das Geschenk. Aber es gab natürlich viele kreative Geschenke, die Leserinnen und Leser bekommen haben. Und einige sind eben, also das war von einer Übernachtung in einem Gruselhotel oder beispielsweise einem Gefängnis. Es gibt in Berlin ein altes Frauengefängnis. Das kann man als Hotel buchen, wenn man es mag. Und ein Fotoshooting als Leiche hatte jemand sich mal fotografieren lassen. Ich habe vor allen Dingen viele Lost Places eben kennengelernt. Leerstehende Fabrikanlagen, Häuser und Villen. Und das sind dann natürlich Inspirationen, die man dann eventuell für zukünftige Romane auch nutzen kann.
Und Sie haben Ihren Lesern dann auch etwas versprochen, nämlich Sie würden einige Szenen aus Ihrem neuen Psychothriller am eigenen Leib erfahren. Wie soll denn das funktionieren?
Also erst einmal habe ich gesagt, und habe sie in die Irre geführt. Ich habe gesagt, es haben sich 25.000 Menschen beworben, auf die Frage hin, willst du, dass ich dich besuche und dir ein Geschenk nach Hause bringe? Und ich habe es noch offen lassen, ob das ein Buch ist oder was anderes. Da haben sich 25.000 Menschen beworben und haben gesagt, gut, okay, ist egal, was die Nachbarn sagen, Fitzek, der darf ruhig bei mir zu Hause vorbeikommen. Und dann habe ich den Spieß umgedreht und habe, die haben, also einige haben, das hat mir auch leid getan, ihre Wohnung geschmückt und einen Kuchen gebacken in Form vom Cover von dem Buch Das Geschenk. Und dann habe ich die aber angerufen und habe gesagt, es ist leider eine Planänderung, 8 ausgewählte Gewinner. Ich hole euch ab, ich schicke euch einen Wagen vorbei und der bringt euch zu mir. Und dieser Wagen war verkabelt, da war ein Taxifahrer, im Übrigen ein echter Taxifahrer, der aber auch ein guter Schauspieler ist. Und dann waren die auf einmal in einer ähnlichen Szene, wie sie in Das Geschenk beschrieben wird. In Das Geschenk steht Milan Berg, die Hauptfigur, an einer Ampel und sieht auf einem Rücksitz einer Limousine ein weinendes Mädchen, was einen Zettel an die Scheibe presst.
Und er kann diesen Zettel nicht lesen, weil er Analphabet ist.
Weil er Analphabet ist. Und er denkt aber, die ist panisch, die hat Angst, die wird die entführt. Er kann es nicht lesen, was will sie ihm mitteilen?
Und er spürt eine besondere Verbindung zu diesem Mädchen.
Spürt auch eine besondere Verbindung zu diesem Mädchen, ja. Und genau das erleben jetzt die 8, die ich dann weggelockt habe. Auf einmal ist neben denen ein Auto und da ist ein Mädchen und das weint und hält einen Zettel an die Scheibe. Und dann nehmen die Verfolgung auf. Und ja, das wurde dann immer gruseliger und ich bewundere den Mut derjenigen. Man kann sich das im Internet ansehen, auch auf meiner Seite, sebastianfitzek.de, da kann man sich angucken, wie diese 8 Kandidaten reagiert haben auf die versteckte Kamera.
Also wenn man das Buch liest, Das Geschenk, dann kann man sich vorstellen, man möchte nicht eine einzige Szene dieses Buchs am eigenen Leib erleben. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen und fand das perfide daran. Ja. Es sind relativ kurze Kapitel und jedes Kapitel endet mit einem Cliffhanger. Und man denkt sich, komm, ein Kapitel schaffst du noch. Ein Kapitel schaffst du noch. Es ist ein hoher Suchtfaktor, aber es geht einem nicht unbedingt besser, wenn man dieses Buch gelesen hat. Bedienen Sie den eigenen Voyeurismus, Sensationslust, Sensationsgier, was ist das?
Das würde ich nicht sagen. Was bei mir, und darauf hat mich immer der Weiße Ring gebracht, der Botschafter ich jetzt bin, Opferschutzverband, und die haben gesagt, Herr Fitzek, wollen Sie nicht Botschafter werden? Bei Ihnen in Büchern stehen ja immer die Opfer im Mittelpunkt. So auch hier, Milan Berg, ein Analphabet. Wir haben über 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht lesen und nicht schreiben können.
Eine unglaubliche Zahl.
Unglaublich, und das wusste ich gar nicht, bevor ich angefangen habe zu recherchieren. Und Milan Berg widerfährt etwas Schlimmes. Und wie reagiert ein Mensch, der nicht darauf trainiert ist, mit Gewalt umzugehen, wenn ihm Gewalt widerfährt. Gewalt reißt uns ja unsere Maske ab. Und dass es jetzt Ihnen vielleicht nicht unbedingt besser geht danach, ist auch dem geschuldet, dass man am Ende auch als Leser oder Leserin eine Entscheidung treffen muss. Dieses Buch handelt ja im Grunde genommen davon, ob wir der Meinung sind, dass das Böse eventuell in uns vererblich ist, also verankert ist und weitergegeben werden
kann. Gibt es ein Gen für Psychopathie? Auch die Frage steckt da drin. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Da streiten sich die Mediziner darum, und diese Frage ist nicht eindeutig geklärt. Es gibt eine ganz starke Meinung, die sagt, ja, natürlich nicht immer. Also die Wurzel des Bösen ist auch meiner Meinung nach nicht eindeutig zu definieren. Man kann nicht sagen, ist ein Mensch böse, weil er Opfer seiner Umstände ist. Oder stets kann er gar nichts dafür, weil es eventuell vererbt ist. Kriminologen, Ermittler, Rechtsmediziner haben mir immer wieder gesagt, dass das Böse eben viele, viele Gesichter hat. Die gute Nachricht, die hat mir damals schon meine Mutter mit auf den Weg gegeben. Also beispielsweise am 11. September sagte sie, Sebastian, achte mal auf die Helfer. Die Helfer sind zahlenmäßig immer in der Überzahl. Die professionellen Helfer, Feuerwehr, Polizei, aber auch die Privaten, die Lichterketten machen, die Tore und Türen öffnen von ihren Heimen und sagen, kommt nach Hause, ihr könnt bei uns übernachten.
Sie wollte auf das Gute im Menschen hinaus.
Eindeutig, das glaube ich eben auch, dass das Gute in der Überzahl ist. Und dass das Böse, da reichten vielleicht 3-4 Menschen aus, die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzen. Es ist die Ausnahme, das Böse.
Aber laut Forscheraussage gibt es ja auch einige Indizien für Psychopathie schon im Kindesalter.
Ja,
Zündeln,
eindeutig.
Tiere quälen.
Betten essen.
Solche Geschichten.
Wenn diese 3 Varianten, eine ganz vorherrschende Meinung, die sagt, wenn diese 3 Varianten in einem Kindesalter geballt auftreten, also nicht einzeln, sondern wirklich diese 3 Merkmale zusammen, dann sollte man ein großes Augenmerk drauflegen. Das ist Krimi-Lesern schon seit Dexter oder der Fernsehserie auch bekannt. Aber auch das ist kein zwingender Automatismus. Den gibt es eben bei der menschlichen Psyche nicht.
Es gibt aber wohl auch eine sogenannte normale Psychopathie, die sogar ganz in Ordnung sein soll, weil die Menschen dann stressresistenter sind. Und wie furchtlos jemand ist, wie skrupellos er seine Interessen verfolgt und wie wichtig er die Gefühle anderer Menschen nimmt. Und da gab es eine Untersuchung an Universitäten und anhand der Antworten wurden die Teilnehmer auf einer Psychopathieskala eingeteilt. Und das interessante Ergebnis war, das wurde nämlich erstmal auch unter unterschiedlichen Studenten gemacht. Und Jurastudenten erreichen wohl recht hohe Werte auf der Psychopathieskala.
Ja.
Zumindest mehr als ihre Kommilitonen aus anderen Fachbereichen.
Sie wollen jetzt darauf hinaus, dass ich Jura studiert habe.
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber wie fokussiert sind Sie, wenn Sie ein Ziel verfolgen?
Da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr fokussiert. Aber ich maße mir nun an zu sagen, dass das Einzige, was, glaube ich, jeder Autor, jede Autorin braucht, ist Empathie, Einfühlungsvermögen in die absurdesten Situationen, in die merkwürdigsten Gestalten. Und das fehlt ja Psychopathen in der Regel, diese Empathie.
Wobei da ja auch durchaus Forscher sagen, beispielsweise Nils Bierbaumer von der Universität in Tübingen, das ist durchaus erlernbar.
Eindeutig. Es ist auch so, früher ging man aus, dass ein Psychopath gar nicht sich in andere Menschen hineinversetzen kann. Heute sagt man, er muss es anknipsen, er muss es wollen, sich dort hineinzuversetzen, er oder sie. Und und viele imitieren natürlich auch Gefühle. Die sind ganz hervorragende Schauspieler. Die, das erkennt man ja deswegen auch nicht auf den ersten Blick. Sie selber haben aber das Konzept von Mitleid beispielsweise gar nicht begriffen.
Was haben Sie denn in Ihrem Jurastudium über das Menschliche, vielleicht auch über menschliche Abgründe hinsichtlich der Psychopathie gelernt?
Also das Jurastudium hat mir zunächst einmal eher die Augen für die unglaubliche Vielfalt von unglaublichen Geschichten eröffnet, die es in der Welt gibt, von menschlichen Schicksalen. Und es hat mich gelehrt, dass man die Dinge auf einen komplett anderen Blickwinkel mal betrachten kann und dass nicht alles wirklich so ist, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Also wenn jemand beispielsweise ein Familienvater überführt wurde, sein Kind zu Tode geschüttelt zu haben, dann kann das eventuell auch deswegen gemacht haben, weil er es wiederbeleben wollte.
Also nichts ist so, wie es scheint.
Nichts
der Blick
ist immer
dahinter.
So, wie es scheint.
Sebastian Fitzek in SWR 1 Leute, Sie waren auf dem Weg zum Juristen. Sie haben in Urheberrecht promoviert und sind dann beim Radio gelandet, 104,6 RTL in Berlin. Was war da Ihre Hauptaufgabe?
Ich war am Anfang Gag-Autor, muss man sagen. Also ich habe für die Comedy-Morning-Show mir lustige Sketche einfallen lassen, mehr oder minder.
Lustig. Haben Sie noch einen im Kopf?
Nee, oh Gott, nee. Lieber nicht.
Lieber
besser nicht erzählen. Ist auch ein bisschen zu lange her. Aber wir haben ein Spiel habe ich mitentwickelt. Damals, es hieß von 0 auf 100. Das ist, damals waren wie heute eigentlich Telefonstreiche sehr in Mode. Und da konnte man, wenn man den neuralgischen Punkt seines Partners beispielsweise wusste, dann und der beispielsweise auf gar keinen Fall in den Alpen Urlaub machen will, dann konnte man als Reisebüro eben den anrufen und sagen, ihre Frau hat jetzt einen Urlaub in den Alpen gebucht. Und wenn man es geschafft hat, den von 0 auf 100 zu bringen in einer gewissen Zeit, dann gab es was zu gewinnen. Das waren aber harmlose Scherze natürlich, wurde auch immer aufgelöst.
Aber so ein kleines Foltergehen spürt man da schon, ne?
Ja, und ein auf kurzen Zeitraum Geschichten zu erzählen. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich gerne unterhalte, bin dann irgendwann Unterhaltungsredakteur geworden. Am Ende war ich Chefredakteur, Programmdirektor auch für Nachrichten und alles andere verantwortlich. Aber vom Praktikum bis zum Programmdirektor habe ich alles gemacht.
Und einer der ersten Thriller, Amokspiel, spielt ja auch in einem Radiosender.
Richtig.
Da mussten Sie gar nicht viel recherchieren. Entstand die Geschichte deshalb auch einfacher?
Ja, das muss man wirklich sagen. Da musste ich nun am wenigsten recherchieren, weil sie spielt in Berlin. Da wohne ich jetzt seit weit über 40 Jahren. Sie spielt im Radiosender. Da kannte ich auch in- und auswendig. Das ist ganz was anderes als beispielsweise für Augensammler. Da musste ich für die Welt der Blinden recherchieren oder hier für das Geschenk in den Welt der Analphabeten. Das ist ein ganz anderer Rechercheaufwand.
Ja, man merkt dann, wenn Sebastian Fitzek im Radiosender ist. Heute Morgen hatte ich schon so eine Situation und dachte gleich, Sie sind schuld. Da unsere Vereinzelungsanlage funktionierte nicht, ich blieb stecken, der Notknopf funktionierte nicht, es gab kein Vor, es gab kein Zurück. Und das, dachte ich, wäre so eine typische Situation, die kommt in Ihren Büchern vor.
Und Vereinzelungsanlage ist, dass wenn man wird ja separiert, damit man nur einzelnen Sender kommt, damit eben nicht sowas passiert.
Sicherheitsmaßnahme.
Sicherheitsmaßnahme, ja, ich finde es ein wunderbares Wort, die Vereinzelungsanlage. Und das ist beispielsweise wiederum schon eine Inspiration. heute schon wieder Recherche, was gelernt. Und mitten in der Nacht in einem Radiosender in einer Vereinzelungsanlage stecken zu bleiben, das ist ein gutes Setting für einen Psychothriller.
Aber Sie sind ja auch mal stecken geblieben in einem Aufzug. Ja. Was war das für eine Situation?
In Wien, in einem Hotel, da wollte man ein Interview führen, im obersten Stock, ein sehr, sehr hohes Hotel, und es herrschte Sturm. Und dieses Hochhaus wackelte tatsächlich, hielt ja für ein Gerücht, aber es wackelte so sehr, dass der Fahrstuhl einfach nicht mehr weiterfuhr. Und die Journalisten, mit denen wir da standen, das Interview führten, die waren ein bisschen mulmig und dachten erst, ich habe das inszeniert, aber nein, am Ende mussten wir dieses Interview in diesem stecken gebliebenen Fahrstuhl führen.
Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von dem, was Sie letztendlich zum Thriller-Autor gemacht hat.
Ja.
Was hat Ihnen da die Inspiration gegeben, dann auch zu sagen, ich mache das und ich bleibe auch dabei und schmeiße den anderen Job hin?
Das ist ein innerer Drang. Man kann sich nicht entscheiden, finde ich, zu sagen, ich werde jetzt Autor. Sondern man muss ja erstmal eine Geschichte haben. Und diese Geschichte kommt irgendwo her. Und dann muss man den Drang haben, sie zu Papier bringen zu wollen. Und ich hatte halt eine Idee. Eine Freundin von mir kam nicht mehr aus dem Behandlungszimmer raus. Und ich habe die nur zum Arzt begleitet und dachte mir, okay, was ist denn, wenn die da nie wieder rauskommt? Und das war die Geburtsstunde für die Therapie, wo ein kleines Mädchen spurlos aus dem Behandlungszimmer eines Arztes verschwindet. Dann habe ich es ausprobiert. Und das ist wirklich so, dann habe ich eine eigene Lawine in mir angerollt und irgendwann konnte ich nicht mehr aufhören, habe gemerkt, ja, nee, schreiben ist tatsächlich meine Leidenschaft.
Es gab auch eine Geburtsstunde für den aktuellen Thriller Das Geschenk. Ich glaube, zwei Situationen gab es, nämlich welche?
Die erste Situation war, dass ich an einer Ampel stand und ein Auto neben mir hielt und auf dem Rücksitz war ein junges Mädchen, ein Kleinkind, und das winkte mir zu und lächelte mich an und ich winkte zurück und dachte mir aber, was wäre jetzt eigentlich, wenn dieses Kind schon etwas älter wäre? Vielleicht 13 Jahre alt. Und es würde nicht lachen, sondern es würde bitterlich weinen oder vielleicht panisch gucken. Und dann würde es probieren, mir ein Zeichen zu geben, vielleicht einen Hilferuf. Aber es geht alles so schnell, dass ich mir nicht sicher bin. Und dann verschwindet das Auto wieder im Winternebel in Berlin.
Sind Sie jemand, der sich, wenn er Menschen sieht, gerne etwas zu diesen Menschen auch ausdenkt? Oder wenn Sie an Straßenzügen vorbeigehen, was geht wohl gerade hinter den Fenstern ab?
Ja, tatsächlich.
Ist das die Fantasie, die gleich angeregt wird?
Nicht immer, aber man ist natürlich auf der Suche, und während andere einen gesunden Verdrängungsmechanismus haben und vielleicht eher merkwürdigen Situationen aus dem Weg gehen wollen, suche ich die. Und in Berlin, das muss man auch sagen, da hat man ja beispielsweise so, nehmen wir Grunewald, gilt als ein total schönes Reichenviertel. Aber da haben wir eben neben Botschaftervillen auf einmal verlassene Spukhäuser. Also wirklich, die Villa Nölle beispielsweise, kann man mal googeln, das ist ein Horrorhaus von außen. Und dann wieder ein Plattenbau gleich daneben und dann ist es so inhomogen. Und das natürlich regt die Fantasie an, wenn man durch die Straßen geht.
Und so eine Villa, die Sie gerade beschrieben haben, taucht dann auch
taucht
in
dann
das
auch
Geschenk auf. Es gab
noch
eine zweite Situation. Welche war das?
Das war auf der Frankfurter Buchmesse, wo ich auf Analphabeten stieß, wo ich mir dachte, also Analphabeten auf einer Buchmesse, was für ein Widerspruch. Und die öffnet mir dann aber die Augen. Die haben sich nämlich eingesetzt dafür, um aufmerksam zu machen auf der Frankfurter Buchmesse, dass es in Deutschland über 6,2 Millionen funktionale Analphabeten gibt. Menschen, die große Schwierigkeiten haben, einen Satz zu lesen und ihn zu begreifen. Und da wurde mir klar, ja stimmt, die Hauptfigur ist ein Analphabet. Jemand, der an der Straße steht und diesen Zettel, auf dem vielleicht Hilfe steht, nicht lesen kann. Und dann herausfinden will, was ist mit dem Mädchen.
Und mit Ihnen muss es noch mehr gemacht haben. Sie sind inzwischen auch Schirmherr für einen Verein für Analphabetisten.
Ja.
Also, was hat es mit Ihnen gemacht?
Tatsächlich ist das so, dass ich erst einmal dachte, das kann doch nicht sein, im Land der Dichter und Denker, so viele Menschen, die auch aus Scham einfach nicht zugeben wollen, dass sie nicht lesen und schreiben können, die irgendwann in zu großen Klassen beispielsweise durch Raster gefallen sind, und da will ich eben dann auch meinen Bekanntheitsgrad dafür nutzen, darauf aufmerksam zu machen. Und beispielsweise auch darauf aufmerksam machen, es gibt Bücher in einfacher Sprache. Die Therapie, mein Erstlingswerk, wird jetzt im Verlag Spaß am Lesen eben für Erwachsene nochmal auf 80 Seiten zusammengedampft mit ganz kurzen Sätzen, damit Erwachsene eben lesen und schreiben lernen können. Alle Einnahmen gehen wiederum zu der Alpha-Selbsthilfe, deren Botschafter ich mittlerweile bin. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema, weil diese Menschen können am sozialen Leben kaum teilhaben.
Man erfährt ganz viel im Buch nebenbei. Das ist ein schöner Effekt, und wie erfinderisch und auch teilweise verbotene Dinge müssen Sie natürlich immer wieder tun, um nicht aufzufliegen.
Richtig.
Was haben Sie Erstaunliches erfahren noch über den Bereich Analphabetismus?
Dass Sie diese Analphabeten keineswegs zurückgeblieben sind oder dumm sind, sondern ganz im Gegenteil, manchmal eben, alleine ein Kellner muss sich alles auswendig lernen, der kann sich nichts aufschreiben. Es gibt tragische Geschichten, natürlich die Vermeidungsstrategien. Eine Analphabetin war auf einer Hochzeit eingeladen und sollte dann einen Brautspruch irgendwie vorlesen. Konnte sie nicht, ging auf die Toilette und schlug die Tür zu. Aber vorher hielt sie halt noch die Hand dazwischen, um sich den Finger zu brechen. Hat also den körperlichen Schmerz dem seelischen vorgezogen, sich zu outen, und hat dann lieber gesagt, ich muss zur Notaufnahme, tut mir leid, als zuzugeben, ich kann diesen Spruch nicht vorlesen.
Wie kommt es denn zu so einer erschreckend hohen Zahl? Haben Sie das recherchieren können?
Ja, es ist eben so, dass man, gerade wenn man auch kreativ ist, beispielsweise am Anfang Vermeidungsstrategien hat, Sachen auswendig lernt und dann den Lehrer täuscht, in großen Klassen, gerade in der Großstadt, fährt man durchs Raster. Und es war sogar bei uns so, in der 11. Klasse im Gymnasium hat der Erdkundelehrer am Ende des Jahres dann die Noten mal vorgelesen, die auf dem Zeugnis stehen, und sagte in Erdkunde, Ingo und Marc bekommen eine 3. Und wir mussten den Erdkunde erstmal darauf aufmerksam machen, dass Ingo und Marc überhaupt gar nicht anwesend waren das ganze Jahr, denn die waren im Schüleraustausch in den USA. Und der hat sich wahrscheinlich zu Hause gesagt, Ingo, Marc, keine Ahnung, wer das ist, aber geben wir mal eine 3, werden sie schon nicht meckern. Und so kann das eben passieren. Ja, wenn man eben, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, dass man dann einfach wirklich durchs Raster fällt, zum Beispiel.
Sebastian Fitzek in SWR 1 Leute. Früher sind Sie zum Gruseln Achterbahn gefahren. Gibt's noch was, was Sie gruselt?
Ach, ich kann mir selber sehr gut dunklen Wald Angst machen, wenn man dann da durchgeht oder in den Keller geht. Das ist ja die eigene Fantasie. Es findet im Gehirn häufig das statt. Was sieht man hinter dem Schlüsselloch? Ich stelle auch häufig Leserinnen und Leser einfach nur fürs Schlüsselloch, lass sie durchgucken. Und wenn die dann sagen, oh, das war mal eine grausame Szene, sage ich, naja, ich habe aber Bilder getriggert, die bei dir schon im Kopf drin waren.
Aber brauchen Sie das noch? Gehen Sie dann noch manchmal in den Wald bewusst, um sich zu gruseln?
Ich versetze mich gerne in Situationen, in denen ich Angst habe. Stichwort Achterbahn beispielsweise. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil mein Gleichgewichtssinn offensichtlich im Alter nicht besser wird, wie es normalerweise sein sollte, sondern schlechter und mir dann schlecht wird. Aber so eine Nahtoderfahrung in einem kontrollierten Raum, wo man nachgewiesenermaßen dann am Ende so einen Endorphinschub bekommt, das ist natürlich was Schönes.
Wie machen Sie das?
Das mache ich dann einfach beispielsweise, indem ich in einer Situation bin und die dann mir wirklich auch ausmale. Also Stichwort, ich war mal in einem Taxi eingesperrt, weil der Taxifahrer meinte dann, der ist einfach ausgestiegen in der Fußgängerzone und meinte, ich habe ein Problem, und dann war er weg und die Zentralverriegelung schnappt zu. Und dann denke ich mir, okay, was wäre jetzt, wenn eine Stimme auf einmal anfängt, im Auto mit mir zu reden über das Navi-System und sagt, Herr Fitzek, unter Ihrem Sitz befindet sich eine Bombe und im Handschuhfach befinden sich Utensilien, mit denen können Sie die Bombe entschärfen. Und wenn Sie aber auf die Hupe drücken, dann strömt Giftgas aus. Und wenn Sie aussteigen, explodiert das Auto.
Also ist der Plot da.
Ich war in meinem eigenen Film, ich brauche keinen Netflix, brauche gar nichts. Ich kann mich sehr gut alleine beschäftigen und ich kann mir sehr gut alleine Angst machen. Der Taxifahrer im Übrigen, der musste ganz schnell auf eine öffentliche Toilette nur und musste deswegen die Fahrt unterbrechen und kam dann mit hochrotem Kopf wieder, aber er hat es einfach nicht anders ausgehalten. Insofern ist daraus jetzt noch nichts entstanden.
Woher kommt die große Neugier bei Ihnen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin wirklich auf Menschen und deren Geschichten neugierig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich als Student, haben die mir als Wachmann auf dem Messegelände gegeben. Wenn man mich sieht, also das war jetzt als Alibi für die Versicherung. Ich stand in so einem blauen Anzug da und um 23 Uhr kam dann bei einer Funkausstellung nachts die Putzkolonne. Und da waren beispielsweise viele Rentner drunter, die schwere Mülltonnen ziehen mussten. Und ich dachte mir, wie kommt das jetzt, dass die noch im hohen Alter solche auch schweren Jobs machen müssen, und habe mich mit denen einfach unterhalten darüber, weil das war wirklich neugierig auf Schicksale im positiven wie im negativen Sinne. Warum müsste man meinen Psychologen fragen, warum mich das so interessiert?
Das fand ich interessant im Anschluss nach dem Lesen Ihres Buchs, dass man den Fokus eher auf das Elend der Welt richtet, so ging es mir persönlich. Ist das was, wo Sie gerne hingucken?
Ja, ich lege gerne den Fokus auf die Ausnahme, um es nochmal zu betonen. Ich glaube schon, dass wir sehr, sehr viele positive Nachrichten haben. Hier beispielsweise im Verkehrsreport. Da werden ja die negativen Nachrichten gelesen, aber dass jetzt Millionen Menschen eben hier im Sendegebiet pünktlich zur Arbeit kommen ohne Stau, Das senden wir nicht. Und zwar nicht, weil das keine Sensationslust befriedigt, sondern weil die Ausnahme natürlich für uns wichtiger ist. Das ist evolutionär. Die Ausnahme früher, wenn es hieß, die roten Beeren darfst du nicht essen, da hat man sie nicht gegessen, da hat man überlebt. Und so ist unser Gehirn nach wie vor gepolt. Wir richten uns als Ausnahme den Bösen aus, um dann im Guten weiter bestehen zu können. Und das interessiert mich.
Sebastian Fitzek, haben Sie eine eigene Theorie, warum Menschen so gerne Thriller lesen?
Es ist ja noch merkwürdiger, nicht nur warum sie so gerne Thriller lesen, sondern warum es vor allen Dingen Frauen so gerne tun. So 70-80% sind Leserinnen. Und als ich anfing beim Verlag, sagte meine Lektorin, so, da gibt es die interne Losung, je härter, desto Frau. Also
vielleicht, weil Sie einfach so ein Frauentyp sind.
Nein, eben nicht. Das muss ich klarstellen. Das ist grundsätzlich so. Und da gibt es jetzt noch, ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt, aber meine gute Bekannte und Autorin, eine Kollegin, Melanie Rabe, sagte mir einmal, auf einer Podiumsdiskussion haben wir uns genau darüber unterhalten, und sie sagte, sie hat so den Verdacht, dass Frauen eben leider auch statistisch gesehen häufige Opfer von Verbrechen sind und es erstmal eine natürliche Tendenz dazu gibt, sich näher mit den Motiven und den Ursachen auseinanderzusetzen damit. Aber generell ist ein Thriller eben, wenn er gut geschrieben ist, wie eine Achterbahnfahrt und eine kleine Nahtoderfahrung. Wir ängstigen uns. Das hat eben auch einen reinigenden Effekt. Wir können uns dann im Alltag den realen Sorgen besser stellen, wenn wir die fiktionalen Sorgen vielleicht verarbeitet haben. Und es ist eine Auseinandersetzung mit dem Tod natürlich auch. Ein Thema, was wir immer verdrängen. Und irgendwann sagen wir, ach na komm, ich kann den Tod nicht verdrängen. Dann stelle ich mich ihm aber lieber in einem sicheren Ambiente als jetzt wirklich im realen Leben.
Wobei den reinigenden Effekt, den hat es doch vor allen Dingen für den Autor. Weil Sie können da durchgehen und haben das geschrieben und sind dann am Ende erfüllt und haben was aufs Papier gebracht. Der Leser bleibt doch damit am Ende alleine und fühlt sich nicht unbedingt besser nach all dem Gräuel und Grusel.
Ja, nun gibt es natürlich auch bei mir jetzt ein Happy End. Es ist ja nicht alles so, dass das am Ende alle tot sind und es gar keine Hoffnung mehr gibt. Und ich kriege ja auch viele Leserzuschriften. Ich habe eine E-Mail-Adresse in jedem Buch und gerade auch Betroffene sagen, es mag dir merkwürdig erscheinen, dass ich beispielsweise als psychisch Erkrankte oder als ich jemand, der Opfer von Gewaltverbrechen war, sowas lese. Aber ich merke die Ernsthaftigkeit dahinter und ich fühle mich ernst genommen mit meinem Schicksal. Und allein das auch zu wissen, man ist nicht alleine, auch dass man gewisse Themen wie Kindesmisshandlung eben thematisiert, nicht explizit darstellt, aber offen mal ausspricht, das ist ein Massendelikt in Deutschland, das gibt dann auch sogar Betroffenen am Ende ein gutes Gefühl.
Gibt es für Sie jeweils immer ein bestimmtes Anliegen, was Sie damit verbinden? Haben Sie eine Botschaft?
Ich habe am Ende meistens eine Botschaft, aber A, nicht mit erhobenem Zeigefinger und B, am Ende, nicht am Anfang. Ich setze mich nicht hin und sage, du musst jetzt ein Buch zum Thema Analphabetismus schreiben oder ein Buch zum Thema Kindesmisshandlung oder weiß ich was, sondern ich merke dann beim Schreiben, dass mein Unterbewusstsein ein Co-Autor ist und Dinge einwebt, die mir beispielsweise auch als Familienvater wichtig sind. Deswegen kommen häufig Familien in meinen Geschichten eben vor. Aber das zeigt sich mir selbst dann erst am Ende und wird meistens auch erst von Freunden gesehen und sagen, guck mal, da hast du doch was thematisiert, worüber wir gesprochen haben.
Fast 20 Thriller haben Sie geschrieben und so unterschiedlich Ihre Geschichten auch sind. Es gibt einen gemeinsamen Nenner. Welchen?
Also ich würde sagen, es ist alle Geschichten sind Familiengeschichten. Und die Familie ist im Übrigen gerade in dem Psychothriller natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Also in seltenen Fällen wird ja jemand, der weiß ich was, 50 Jahre ein erfülltes Berufsleben gehabt hat, dann im Alter von, weiß ich, 75 oder sowas oder 65 entscheiden, dass er jetzt Axtmörder wird. Sondern da in der Regel ist was in der Kindheit schiefgelaufen. Das ist kein Klischee, sondern ein Fakt. Alles das Gute, das Böse, die tragischen Momente, die finden halt in einer Familie statt, die jeder von uns hat oder gehabt hat, sich wünscht. Und da das Wichtigste in einer Familie für mein Empfinden auch die Kinder sind, spielen auch Kinder natürlich auch eine wesentliche Rolle.
Ja, was bedeutet für Sie ganz persönlich Familie?
Also Familie ist natürlich für mich ein Gefühl, ein Ort und eine Verbundenheit, die wie ich schon sagte, eigentlich den Kern unseres Daseins auch ausmacht. Also wir alle träumen ja irgendwie doch von der Unsterblichkeit, zumindest in den Momenten, in denen es uns gut geht, verdrängen unseren Tod auch. Und je jünger wir sind, desto mehr denken wir auch, dass der Tod niemals kommen wird. Und irgendwann allerdings wächst, glaube ich, in jedem von uns den Wunsch, etwas weiter zu geben. Und deswegen wollen wahrscheinlich auch viele ein Buch schreiben, um etwas von sich eben unsterblich zu machen, was am Ende wahrscheinlich auch nicht ist, weil man da doch in Vergessenheit gerät.
Ja, Sie haben drei Kinder, Sie haben aber auch ein Kinderbuch geschrieben.
Aber ich habe drei Kinder, genau. Wobei ich jetzt niemanden, irgendeinen, der sich bewusst entscheidet, keine Kinder zu haben, jetzt irgendwie diffamieren will. Das ist auch eine bewusste Lebensentscheidung. Aber es ist ja natürlich auch eine Familienentscheidung, die man für sich trifft. Aber bei mir ist es eben so, dass man natürlich eben dann jemanden heranwachsen sieht mit eigenen Kindern und merkt von wegen, oh Gott, hoffentlich werden die nicht so wie man selbst und beispielsweise so schüchtern, wie ich am Anfang war in der Schule. Hoffentlich kämpfen die sich besser am Anfang durchs Leben und dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass etwas von einem selbst überdauert.
Ja, und Kinder sind natürlich auch immer ein Spiegel. Was entdecken
immer
Sie davon
Spiegel.
Sich in Ihren Kindern?
Naja, also letztens habe ich zu meinem Sohn gesagt, kannst du dein Zimmer aufräumen, bitte? Und er sagte, nein, danke. Und habe ich gedacht, okay, 50% hast du schon mal richtig gemacht.
Schlagfertig.
Er ist schlagfertig, vor allen Dingen ist er höflich, aber er macht trotzdem das, was er will. Und da dachte ich, oh Gott, der wird wieder Vater. Da muss ich mir schon Strategien überlegen. Also das Bitte muss am Anfang des Satzes. Bitte räume dein Zimmer auf.
Sie kommen aus einem Lehrerhaushalt. Sie wollten ursprünglich Schlagzeuger werden.
Ja.
An welcher Stelle lief dann was schief?
Naja, ich war jetzt wahrscheinlich auch nicht gut genug als Schlagzeuger und ich halte nichts von diesen amerikanischen Thesen, man muss einfach nur lang genug sein Ziel verfolgen, dann wird sich es auch irgendwie ja schon mal einstellen. Das ist nicht der Fall. Ich habe wirklich alles probiert. Am Ende habe ich gesagt, Mensch, dann arbeitest du wenigstens hinter den Kulissen in einer Plattenfirma oder Konzertagentur. Da habe ich aber auch kein Praktikum bekommen. Der Einzige, der mich haben wollte, war ein Radiosender zum Kaffee holen und da dachte ich, ja Mensch, hat ja auch was mit Musik zu tun und so bin ich beim Radio gelandet, was nach wie vor meine große Leidenschaft ist.
Und jetzt sind Sie auf Tour mit einer Band. Haben Sie sich dadurch einen kleinen Traum erfüllt?
Auf jeden Fall. Ich habe früher mal geträumt, im Tourbus mit einer Band durch die Gegend zu ziehen, auf einer Bühne zu stehen. Heute stehe ich auf einer Bühne lese bis vor 5000 Menschen, aber eben nicht alleine, sondern ich habe ein klassisches Ensemble und eine Elektronik-Duo auf der Bühne, die einen klassischen Soundtrack aufführen, also eine Filmmusik zu den Sequenzen, die ich vorlese. Dann steht ja hoffentlich Kino im Kopf und das wird nochmal unterstützt durch die Musik. Und da tun wir jetzt mit einem Tourbus durch die Gegend. Aber ich spiele nicht Schlagzeug.
Übermorgen geht's weiter in Bremen. Ich sage danke, dass Sie zwischendrin Station gemacht haben in SWR 1, Leute.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Eins gehört. SWR